Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge im Podcast Ausgezockt. Viel Spaß. Eine kurze Info, bevor es losgeht. In Ausgezockt geht es um das Thema Glücksspielsucht. Daniel erzählt uns aus seinem Leben und von seinen persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit. Hierbei geht es auch um Themen wie Suizidalität, Inhaftierung und die psychische Gesundheit. Wenn ihr selbst Unterstützung, Beratung oder Hilfe sucht, findet ihr die Kontaktdaten des Hilfesystems in unseren Shownotes. Ich sitze hier wieder mit Daniel.
Ja, hallo zusammen.
Hallo Daniel, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und wir setzen genau da an, wo wir in der letzten Woche aufgehört haben. Wir befinden uns zeitlich einige Wochen vor Weihnachten, ich glaube 4 Wochen davor. Du bekommst jetzt die Aufforderung zum Haftantritt.
Genau, wir sind Anfang Dezember 2019 und es war die Ladung zum Haftantritt im Briefkasten. Man stellt sich das vor, das ist einfach eine Ladung, wo draufsteht, seien Sie zum Termin X bis spätestens so und so viel Uhr an der Justizvollzugsanstalt. Mhm. In meinem Fall die Justizvollzugsanstalt Ulm, der offene Vollzug.
Offener Vollzug, das bedeutet was? Erklär mir das einmal bitte.
Ja, genau, es gibt den geschlossenen und offenen Vollzug in Baden-Württemberg. Das ist auch wieder bundeslandabhängig. Der offene Vollzug heißt, es ist kein Gitter an den Fenstern, die Mauer hat kein Stacheldraht, man bewegt sich frei auf dem Gelände, man hat einen Zimmerschlüssel. Also man kann sich das vorstellen wie ein Wohnheim, ein großes, wobei in Ulm, glaube ich, derzeit auch schon 140 Inhaftierte sind. Mhm. Genau, und man meldet sich da zum Haftantritt. Der offene Vollzug ist für solche Tätergruppierungen gedacht, die Ersttäter sind, wo die Strafe nicht so hoch ist und wo man davon ausgeht, dass sie halt sich gut führen, also kein krasses Gewaltverbrechen etc. Im offenen Vollzug ist es dann auch so, dass man gewissen Beobachtungszeit von ein paar Wochen dann Lockerungen im Vollzug schon bekommt. Das heißt, man darf mal für 18 Stunden am Wochenende einen Tag nach Hause. Man darf dann darauf aufgebaut dann auch 14-tägig mal von Freitag bis Sonntag nach Hause.
Okay, also das ist im Grunde ein Areal, nenne ich es jetzt mal, in dem du dich recht frei bewegen kannst. Du hast einen Zimmerschlüssel, du kannst aus deinem Zimmer, kannst in dein Zimmer eintreten, austreten, wie du möchtest. Du kannst aber dieses Areal nicht nach Belieben verlassen.
Genau, das ist ganz normal, das ist eine Mauer schon drumherum, aber es ist ein Areal. Genau, da gibt es dann verschiedene Arbeitsbereiche, wo man dann auch Montag bis Freitag als Häftling arbeitet. Da macht man monotone Arbeit und steckt irgendwelche Teile zusammen für 1,40 Euro in der Stunde. Aber man ist da ja durch voll verpflegt, man bekommt Essen, man hat Arzt im Haus, wenn man braucht. Genau.
Okay, und jetzt liegt dieser Brief bei dir im Briefkasten. Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, Stichwort ja, nicht wahrhaben wollen vielleicht, verdrängen oder einfach noch nicht so akzeptieren, was da vielleicht auf einen zukommt. Du sagtest ja, naja, jetzt gehen wir erstmal in Berufung, da in den Knast muss ich nicht. So.
Ja, also es war dann ja schon nach der letzten Instanz, wo dann die letzte Instanz war ja dann die Revision, die ja abgelehnt wurde. Und dann war ja natürlich schon mir bewusst, es kommt irgendwann der Antritt, der Ladungsbrief, sage ich mal. Weil ich war ja jetzt nicht in Untersuchungshaft, ich war ja weiter frei. Genau. Ja, das war schon auch ein Druck, weil ich ja jeden Tag damit rechnen musste, dass irgendwann die Ladung im Briefkasten ist. Mhm. Und ja, jetzt war sie im Briefkasten, da stand das Datum drauf. Das wäre auch noch vor Weihnachten gewesen. Das waren dann, glaube ich, noch 2 Wochen zum Antritt.
Okay.
Ja, und ich habe dann als nächstes Ziel gehabt, ich muss über Weihnachten irgendwie zu Hause sein, dass ich mit meiner Tochter und Frau, Familie noch Weihnachten verbringen kann.
Ja, nachvollziehbarer Wunsch.
Genau, habe das dann versucht. Also man kann einen Haftaufschub beantragen bei der Staatsanwaltschaft, muss da irgendwie halt Gründe vorlegen. Ich habe das dann gemacht. Natürlich wurde das abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hat das abgelehnt.
Was wäre da ein Grund, bei dem das vielleicht bewilligt werden würde?
Vielleicht eine anstehende Geburt oder wenn man noch irgendwie was regeln muss mit seiner Wohnung, mit irgendwie wichtigen Sachen, die noch zu klären sind, dann gewähren die teilweise schon noch einen Strafaufschub von ein paar Wochen. Bei mir wurde das abgelehnt. Genau, ich habe dann aber gedacht, okay, wie kriege ich das hin? Habe dann natürlich im Internet recherchiert zu dem Thema und letztendlich bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen. Habe natürlich mit der da ganz offen darüber gesprochen. Natürlich, meine Frau wusste zu dem Zeitpunkt schon auch, dass ich in Haft muss. Das war ja dann schon klar.
Ab wann wusste sie das?
Sie wusste das dann schon, nachdem die Verurteilung kam. wo dann zur Haft führte.
Okay.
Irgendwann habe ich sie dann halt gesagt.
Und genau. Wie hast du ihr das erklärt? Hast du da schon gesagt, ich zocke?
Nein, ich zocke nicht. Ich habe ihr das dann halt so erklärt, dass ich halt Betrugsstraftaten gemacht habe durch den Verkauf von verschiedensten Geräten.
Und deine Frau, wie hat die das aufgenommen? Weil die wird sich ja wahrscheinlich auch gefragt haben, wozu? Wozu hast du denn das Geld gebraucht?
Ja, da hat sie mich aber gezielt so nicht gefragt. Natürlich war das schon ein Schock für sie und wir haben es dann auch den Schwiegereltern und meiner Großmutter erzählt,
ja,
dass dann irgendwann das soweit sein wird. Genau, es war dann schon hart. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, schon lange her. Es war schon dann auch ein paar Tage danach oder Wochen danach war es schon noch schwierig, damit umzugehen.
Mhm.
Genau. Wie gesagt, ich war dann bei meiner Hausärztin, weil mein Ziel war es ja wirklich, an Weihnachten noch zu Hause zu sein.
Mhm.
Und aufgrund meiner Bauchspeicheldrüsenvorgeschichte, mein dadurch resultierender Diabetes etc., der zu dem Zeitpunkt wirklich jetzt teilweise entgleist war, also nicht richtig eingestellt war, hat dann meine Hausärztin gesagt, okay, sie schreibt jetzt ein Gutachten, dass ich nicht haftfähig bin,
mhm,
aufgrund der Werte. Und die müssen zuerst eingestellt werden. Und dann sieht sie erst eine Haftfähigkeit.
Okay.
Genau, meine Hausärztin hat dann einen Attest erstellt, hat es dann per Fax ganz klassisch an die Justizstaatsanwaltschaft gefaxt. Da macht man alles noch per Fax, auch heute noch. Genau, dass sie halt aktuell keine Haftfähigkeit sieht.
Mhm.
Gut, 2-3 Tage später kam dann von der Staatsanwaltschaft ein Brief. Okay, sie haben das zur Kenntnis genommen, der Hafttermin wird erstmal aufgeschoben. Das war für mich natürlich ein Glückstreffer, weil die Staatsanwaltschaft gleich reingeschrieben hat, ich soll dann an einem Termin Mitte Januar im Folgejahr zum Amtsarzt kommen, mhm, und der Amtsarzt wird mich dann nochmal untersuchen.
Okay. Also da hieß es erstmal Haftantritt aufgeschoben.
Korrekt, aufgrund des Attestes von meiner Hausärztin.
Und das heißt, Weihnachten mit der Familie war möglich?
Das war möglich, das war dann gebongt, genau.
Und deine Frau wusste jetzt, okay, Betrügereien, ja, du wirst jetzt auch da zum Haftantritt geladen werden. Wie war die Stimmung an diesem Weihnachten? Wie alt war deine Tochter inzwischen?
Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 3 Jahre alt.
Ist ja auch gerade in dem Alter, da nimmt man schon mehr bewusst wahr, ist dann auch besonders Weihnachten zu feiern, ne, mit Baum wahrscheinlich.
Und genau.
Ich weiß nicht, wie man bei euch im Schwabenländle feiert, wahrscheinlich ähnlich wie hier.
Ganz klassisch, genau, mit Geschenke auspacken, Bescherung.
Und das Christkind oder wer kommt?
Das Christkind
kommt. Das Christkind, ja genau, das haben wir hier auch. Genau, ich weiß gar nicht, gibt es ja auch so regionale Unterschiede. Ne? Mal kommt irgendwie Christkind, mal kommt der Weihnachtsmann.
Genau, der Weihnachtsmann oder Nikolaus, der kommt ja am 6. Dezember bei uns.
Ah ja.
Genau, zum Nikolaustag. Nee, aber das war ganz klassisch, schön dann mit Familie Geschenke auspacken, genau.
Und wie hat sich das für dich angefühlt? Ich stelle mir das ja sehr besonders irgendwie vor, ne? Also irgendwie schlimm die Vorstellung, dann danach weg zu sein von der Familie. Auf der anderen Seite, dann hat man dieses besondere Fest auch noch gemeinsam. Ich weiß jetzt nicht, was Weihnachten bei euch so für eine Rolle spielt in der Familie.
Ja, also der Heilige Abend spielt schon eine große Rolle, dass man sich trifft, zusammensitzt.
Ja.
Genau. Vor allem dann natürlich für die Kleine mit dem Christkind mit 3 Jahren. Und
voll.
Das ist ja schön. Und
voll.
Genau. Und für mich war aber dann immer noch der Hintergedanke, ja, jetzt gehe ich erstmal zu der Amtsarztuntersuchung und der wird ja sicherlich dann auch erstmal eine Zeit brauchen und wir haben halt wieder Zeit gewonnen.
Das schiebt sich alles nach hinten.
Genau.
Und dieser tatsächliche Erkenntnis, an dem Tag bin ich da drin, die war irgendwie noch zu abstrakt, zu weit weg.
Ja, also ich ging halt wieder wie gesagt, ich gehe zu dem Termin zum Amtsarzt, dann wird er seinen Bericht schreiben und dann geht es halt irgendwie irgendwann weiter.
Und in dieser Zeit, ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ, an Heiligabend, hast du da gespielt? Lief da eine Wette auf deinem Handy?
Bestimmt. Also ich weiß es jetzt nicht mehr, aber gut, klar, Heiligabend, da läuft ja nichts.
Läuft nichts, stimmt.
Das ist dann auch so ein Punkt gewesen, wenn jetzt zum Beispiel gerade Sommerpause, Winterpause in der Bundesliga war, das war für mich immer deprimierend, weil da konnte ich ja nicht, klar konnte man tippen in anderen Ländern, aber halt so das klassische Bundesliga-Tippen, das war halt dann auch nicht, ne?
Klar, das ist dann, ja, das hat man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm, ne? Das wäre mir jetzt gar nicht so in den Sinn gekommen, aber logisch sind ja die Spielzeiten eben an solche Events, an solche Feiertage auch geknüpft.
Genau, da läuft ja nichts, genau.
Wir hatten ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, worauf du eigentlich so gewettet hast. Da hast du auch gesagt, zum Teil waren das dann ja auch irgendwie südamerikanische Ligen. Wie sah es zu dem Zeitpunkt aus? Das ist jetzt ja in deiner, ich nenne es mal Zockerkarriere, schon extrem weit fortgeschritten.
Ja, das ist der Höhepunkt schon, weil da gingen täglich bis zu 400-500 Euro drauf.
Wow.
Also okay. Das ist halt eine Hausnummer.
Mhm.
Ja, getippt habe ich da letztendlich auf immerhin noch Fußball hauptsächlich, ab und zu mal Tennis oder Basketball, aber da habe ich ja kein Fachwissen gehabt. Mhm. Ja. Das Fachwissen war ja laut meiner Sicht immer nur im Fußball. Mhm. Deswegen aber, wie du sagtest, Fußball in alle möglichen Ligen und Kombinationen in China, in Japan, überall. Mhm. Einfach nur getippt, dass getippt ist, weil ja irgendwann der große Gewinn dann wirklich kommt. Mhm. So weiterhin die Einstellung immer noch, trotz Haftladung, trotz Amtsarztladung.
Mhm. Ja, irre. Nimm mich mal mit auf so einem Spielalltag, bei so einem Alltag, also du wachst morgens auf und wie kann ich mir das vorstellen? Ist der erste Gedanke gleich, ich gehe mal ins Handy und gucke mir die Spiele an?
Ja, das war so. Also ich habe ja teilweise dann, wie gesagt, in Amerika oder Japan, China getippt, klar durch die Zeitverschiebung spielen die ja, wenn wir schlafen.
Also ist immer was zu
holen. Es läuft eigentlich immer was, ja. Das heißt, ich habe abends vor dem Bett gehen eine Wette abgesetzt. Die lief dann die Nacht durch, morgens aufgewacht, zack, geschaut, wie ging die aus? Mhm. Ja, manchmal gewonnen, manchmal viel verloren. Mhm. Dementsprechend dann aber klar, dann läuft es ja schon wieder weiter, weil wenn wir morgens aufwachen, dann ist in Australien schon wieder Spielzeit.
Was du für Wissen über verschiedene Zeitzonen gewonnen hast.
Ja, richtig, also es ist krass. Also wenn ich morgens um 8 aufstehe, dann läuft in Australien ja mittags, dann ist da schon Mittag, dann läuft da ja schon wieder die australische Liga. Klar. Somit war es immer möglich eigentlich zu wetten. Mhm. Genauso in meinen Nachtdiensten. Ich habe im Nachtdienst wetten können, konnte da live sozusagen wetten, weil ich war ja sowieso wach. Ja? Klar. Also das war ich immer möglich.
Das heißt, du wachst morgens auf, guckst drauf, okay, gewonnen, verloren. Wie geht's weiter? Du ziehst dich an, du machst dich fertig, du frühstückst, Kind etc. wird fertig gemacht. Arbeit hast du ja nicht gefehlt, hast du erzählt. Das,
genau.
Ne, das hast du immer durchgezogen, sage ich jetzt mal. Da warst du immer am Start.
Ja, ich war ja dann auch teilweise, wenn ich jetzt Spätschicht hatte, war ich dann vor der Spätschicht im Wettbüro. Wenn ich Frühschicht hatte, war ich nach der Schicht im Wettbüro. Und meine Frau hat es nur immer zu mir gesagt, ja, warum gehst du jetzt schon eine Stunde vorher?
Da fragt man sich ja irgendwann mal vielleicht.
Weil der Weg zur Arbeit war damals 15 Minuten mit dem Auto. Ja, aber ich habe das dann halt immer irgendwie so verpackt, dass ich noch das und das machen muss. Und bin dann halt vor oder nachher ins Wettbüro.
Mhm. Und während der Arbeit, dann waren ja sicherlich die Gedanken jetzt auch nicht komplett weg vom Spielen, oder? Doch, war dann für dich Arbeit und dann bist du da im Tunnel?
Also die Arbeit war für mich immer wichtig. Das war immer Priorität 1, weil es mir wirklich Spaß macht und es meine Leidenschaft ist in der Leitstelle und im Rettungsdienst. Deswegen wurde da nie was vernachlässigt oder irgendwas eingeschränkt durch das Wetten. Wahnsinn, aber klar, du hast manchmal nachts Zeiten, da kommt kein Notruf eine Stunde lang. Dann hast du halt die Möglichkeit zum Tippen.
Klar. Ich finde es total, also auf der einen Seite natürlich alles, was du erzählst, ist irgendwie hochdramatisch und zeigt einfach total gut auch, wie sehr man in so einen Strudel geraten kann, wo sich am Ende fast alles, ich sage extra fast, weil die Arbeit für dich noch wichtig war, fast alles nur noch um Spielen dreht. Ich finde es auf der anderen Seite so schön zu hören, dass du wirklich einen Job ausführst, wo du am Anfang schon erste Folge gesagt hast, das ist mein Traumberuf als Kind gewesen, das machst du heute. Was für ein Privileg auch. Toll, dass du das machen kannst. Toll, dass du das, kommen wir später noch zu, auch weiterhin noch machen kannst. Total super. Okay, also so sieht aber dein Tag im Grunde aus. Zu jeder Zeit läuft irgendwo eine Wette und pro Tag sind das 400-500 Euro, die du tatsächlich verspielst.
Also in der Phase sind wir da bei dem Betrag, ja.
Und ab und zu kommt jeden Tag ein Gewinn rein, jeden zweiten Tag. Wie ist so das Verhältnis?
Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also mal gewinnst du 2-3 Spiele, also Tippscheine hintereinander, dann gewinnst du mal wieder 10 nix. Also es ist ganz unterschiedlich. Also man kann es ja nicht vorhersagen. Es ist halt Glücksspiel, aber zu dem Zeitpunkt, da war ich darüber nicht mir, also war ich mir nicht im Klaren, war ich mir nicht bewusst, weil Ziel, großer Gewinn, alles bezahlt, alles erledigt.
Und gleichzeitig ja immer alle Gewinne aber wieder reingesteckt, ne?
Richtig, also gleich wieder eingesetzt.
Ja,
und dann kam halt der 23.01.2020. Das heißt, da war der Termin für den Amtsarzt. Ich hatte noch Nachtschicht davor, bin nach der Nachtschicht nach Hause gefahren, kurz frisch gemacht, geduscht. Meine Frau wusste natürlich, da ist der Termin. Genau, bin ich zum Amtsarzt, ins Landratsamt gefahren, wurde dort untersucht, Blut abgenommen, klassische Untersuchung, Blutdruck gemessen, okay. Genau, dann habe ich kurz warten müssen, dann wurde ich zur Ärztin ins Zimmer gerufen, dann hat sie zu mir gesagt, okay, den Diabetes, den muss man einstellen, klar, da muss man was machen, medikamentös, der ist noch entgleist. Sie sieht aber jetzt keinen Grund, mich da nicht haftfähig zu schreiben.
Weil man sagt, man kann ja diesen Diabetes auch im Gefängnis gut im Griff
haben. Genau, es gibt haben, ja medizinische Abteilungen und wir haben ja in Baden-Württemberg sogar ein Gefängniskrankenhaus am Hohen Asberg. Das ist ein Gefängnis rein mit nur Krankenabteilung.
Okay, also das, da ist sozusagen vorgesorgt, das gilt jetzt nicht mehr als, ich sag mal, Ausrede.
Nee, also wie gesagt, Da kommen alle Häftlinge aus Baden-Württemberg hin, die Krankenhaus, also wo krankenhäuslich behandelt werden müssen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn man im offenen Vollzug ist, kommt man in ein normales Krankenhaus. Aber klar, im geschlossenen Vollzug und lebenslängliche Täter etc. kommen da hin, weil die dort dann medizinisch versorgt werden. Okay, dann sagte die Ärztin zu mir, ich soll mich jetzt nicht wundern. Ich bin haftfähig aus ihrer Sicht. Ich werde jetzt sofort abgeholt und der Justiz zugefügt.
Sofort?
Ja, und das war ein Schlag ins Gesicht.
Wow, damit hattest du ja 0% gerechnet.
Da hab
ich kommst aus der Nachtschicht, du machst dich frisch, du gehst dahin, das ist ein Arztbesuch, in Anführungszeichen wie jeder andere, sagt man erstmal, ja?
Genau, aber die hatten dann im Hintergrund schon vorher mit der Staatsanwaltschaft ausgemacht, sollte ich haftfähig sein, dann werde ich sofort geholt und der Justiz zugefügt. Genau, dann kam eine Zivilstreife der Polizei und hat mich dort abgeholt.
Das wusstest du aber vorher nicht.
Ich wusste gar nichts. Für mich war eigentlich das so, ich gehe dahin. Ich werde untersucht und irgendwann ein paar Tage, Woche später bekomme ich das Ergebnis. Und dann gibt es eventuell einen neuen Haftantrittstermin. Nein, klar. So war es natürlich nicht.
Okay. Und in dem Moment, du sagst Schlag ins Gesicht, du sitzt da, stehst da, die Frau sagt das, wundern Sie sich nicht, Sie werden jetzt quasi zur Haft
genau.
Quasi
vermittelt. Genau. Dann habe ich zuerst meinen Schwiegervater angerufen, habe das dem gesagt, habe dann meine Frau angerufen, habe das der gesagt. Ja. Zwischenzeitlich kam dann die Zivilstreife. Dann haben die mir das ganz offiziell verkündet. Sie sind es vorläufig festgenommen. Dann haben sie gesagt, aufgrund meiner Persönlichkeit würden sie auf die Handschließen verzichten.
Hätte ich jetzt gefragt, gab es auch Handschellen?
Nein, oder die haben gesagt, also ich würde da keinen Blödsinn machen. Sie lassen die Handschließen weg. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja nichts dabei. Keine Waschsachen, nee, nichts.
Genau, hab ich
keine Kleidung, nichts. Dann waren die wirklich sehr nett und haben dann gesagt, also ich kann meine Frau anrufen, weil ich dann gesagt habe, ja, mein Auto steht hier unten. Wir können doch noch kurz heimfahren, das Auto abstellen. Ich kann ein paar Sachen packen und fahren. Dann nein, das geht nicht. Erstmal wegen versicherungstechnischen Gründen etc. Muss stehen bleiben.
Klar, da gibt es Protokolle wahrscheinlich. Das geht einfach nicht.
Genau.
Verstehe. Krass.
Ja, meine Frau durfte mir dann noch Sachen packen und dorthin bringen. Wir haben dann zu lange gewartet ins Landratsamt. Genau, meine Frau kam dann mit der Tochter, hat es mir das gesagt. Klar, meine Kleine hat es natürlich nicht so wahrgenommen. Sie war ja immer noch drei Jahre alt. Genau. Ich werde es nie vergessen. Meine Tochter hat dann einen kleinen Stein aufgesammelt, so wie so ein Kieselstein, hat er mir gegeben und hat gesagt, Papa, dieser Stein wird dir immer den Weg leuchten. Okay. Völlig krass. Ich war völlig von der Rolle. Ja, richtig schön. Und den habe ich bis heute noch. Den habe ich wirklich die ganze Haftzeit immer mitgeführt in meine Sachen und habe den immer noch. Also das war echt krass und bewegender Moment. Ja, und dann haben wir uns halt verabschiedet und dann ging die Reise los.
Wow, das ist ja wirklich ein bewegender Moment. Also von diesem Schock, da bei der Ärztin zu sitzen, gesagt zu bekommen, so sieht's aus, es geht jetzt sofort ins Gefängnis. Und dann, auch wenn du richtig gesagt hast, die dreijährige Tochter wird das natürlich nicht begriffen haben, aber irgendwie dir dennoch in dem Moment sowas mitzugeben, diesen Stein aufzusammeln, also berührt mich auch, wenn du es jetzt
siehst. Ist echt krass, ja.
Ist krass. Okay, also so, das heißt, paar Sachen irgendwie noch. Du hast diesen Stein, den du heute noch hast, toll.
Genau.
Und jetzt geht's da in den Vollzug.
Genau, die haben mich dann habe ich zu denen gesagt, ja, bringen Sie mich jetzt nach Ulm, weil dort war ich ja ursprünglich geladen, in offenen Vollzug. Sagen die, nein, Sie bringen mich nach Stuttgart-Stammheim, weil Sie müssen immer das nächstgelegene Gefängnis dann halt einliefern sozusagen.
Mhm.
Und Stuttgart-Stammheim ist ja bekannt, ist ja ein riesen Untersuchungshaftgefängnis mit über 800 Häftlingen.
Wow.
Ist ja bekannt von der RAF früher, die waren ja da untergebracht. Genau, und das ist halt reines Untersuchungshaftgefängnis.
Mhm.
Ja, also in Baden-Württemberg kommen da eigentlich alle hin in U-Haft, wo länger in U-Haft sind.
Also das heißt, da geht's mal blöd gesagt von Mörder über Raubüberfall.
Da gibt's alles.
Mhm.
Genau, dort bin ich dann hingekommen, wurde sozusagen eingecheckt. Und dann geht's ja schon los, da muss man sich komplett entkleiden. Dann wird geschaut, ob du irgendwelche Körperöffnungen, klar, irgendwelche Drogen etc. hast.
Mhm.
Ja, das war ja für mich eine völlig neue Welt.
Mhm.
Ja, ich war in Stammheim schon davor, ja, mit dem Rettungswagen, bei einem Häftling schon 2-3 Mal bei verschiedenen Häftlingen. Ja, ich kannte das ja, aber halt aus der Sicht vom Rettungsdienst.
Die Perspektive ist jetzt eine ganz andere.
Und jetzt bin ich da gefangen da drin, ja. Und dann haben die natürlich die aller Zeit der Welt. Die lassen sich dann mal 1-2 Stunden in so einer Aufnahmezelle sitzen. Da kümmert sich keiner um dich, ja, weil du bist ja jetzt in denen ihrer Hand sozusagen. Also das ist krass.
Das ist heftig. Das heißt, du Ja, ist ja irgendwie auch erstmal, ja, man wird entblößt irgendwie, genau. Ne? Körperlich entblößt, aber auch vom Gefühl her stelle ich mir das ja so vor, du bist dann da irgendwie völlig aufgeschmissen, völlig in der Hand und unter dem Willen eines anderen, komplett fremdgesteuert, ab Minute eins.
Genau, und man kriegt dort in der Anstalt Haftkleidung, das heißt, deine eigene Kleidung darfst du gar nicht anziehen, es wird alles eingelagert. Mhm. Genau, ich kam dann irgendwann nach ein paar Stunden auf einen Haftraum, eine Zelle, also schon mit Gittern und alles, das ist ein richtiges Gefängnis dann. Geschlossener Vollzug mit irgendeinem anderen, der konnte nur Englisch, dann hat er mir die ganze Zeit auf Englisch das Ohr voll geheult, er ist unschuldig und schwierig, ja.
Und jetzt sitzt du da, Daniel Kessler, so wie du jetzt vor mir sitzt, genau. Ruhiger Typ, ganz normal, also ich will auch nicht sagen, dass Menschen, die im Gefängnis sind, nicht normal sind, ist klar. Ne? Aber jetzt sitzt du da von der einen Sekunde ganz normales, in Anführungszeichen, Leben auch geführt, noch beim Arzt gewesen, jetzt sitzt du in der Zelle mit jemandem, den du nicht kennst,
genau.
Ja,
irre. Und ich habe dann irgendwann auch keinen Zeitbezug mehr gehabt. Also ich wusste nicht mehr, wie viel Uhr ist, weil ich habe ja kein Handy, ich habe ja nichts. Das wurde alles abgenommen, logischerweise. Man hat ja nichts. Man hat zwar einen Fernseher im Haftraum, aber ich hatte keinen Zeitbezug mehr. Ich habe draußen dann nur noch gesehen, okay, es wird dunkel, es muss irgendwie Abend sein. Habe natürlich viel geschlafen in der Zeit. Man hat eine Stunde Hofgang am Tag und sonst ist man wirklich nur in dieser Zelle.
Wie lange warst du da untergebracht?
In Stammheim? Ich bin donnerstags in Stammheim angekommen und weiterzukommen wird dann in Baden-Württemberg oder Deutschland, gibt es da so ein Bussystem, so Justizbusse, so große Reisebusse, hat man bestimmt schon die Hörer ein paar Mal gesehen. Da wird man dann verschippert sozusagen und es gibt dann einen richtigen Fahrplan. Mhm. Und Ulm wird immer nur donnerstags angefahren. So, und ich kam donnerstags nach Stammheim, dann dachte ich mir, okay, nach Ulm komme ich jetzt erst wieder in einer Woche. Mhm. Ja, okay. Na gut, ich war das Wochenende in Stammheim. Montags hat es dann morgens geheißen, ich werde verlegt. Aber es wurde mir nicht gesagt, wohin. Es wurde nur gesagt, sie werden heute noch verlegt. Gut, ich bin dann in so eine Transportzelle gekommen. Da waren wir dann, glaube ich, 5 Stunden drin. Vom Mittagessen bis 17 Uhr. Mhm. Das ist eine große Zelle, da sind dann alle drin, die verschippert werden.
Ah ja, okay, ja.
Ja, da sind teilweise Charaktere drin, also da schüttelt man halt mit dem Kopf. Also das ist halt wirklich Klischee auch teilweise. Ja.
Mhm. Ich stelle es mir gerade auch so vor, es entstehen ja diese Bilder auch gleich im Kopf. Ich kenne jetzt Justizvollzugsanstalt im Grunde, wenn ich ehrlich bin, nur aus Film, nur aus Erzählung, vielleicht mal aus einer Dokumentation oder so. Und da hast du natürlich gleich die Bilder im Kopf.
Da hast du halt den Einblick und dann erzählen die da stolz teilweise von ihren Taten, weil die ja noch in U-Haft sind, wen sie da in den Kopf geschossen haben tatsächlich.
Echt?
Ja, ist ja echt krass. Und ja, dann wird man aufgerufen, dann ging es in den Bus. Dann sage ich, okay, wohin komme ich eigentlich? Ich weiß nicht, wohin ich komme. Dann sagt er, ja, sie kommen jetzt nach Bruchsal.
Bruchsal.
Ja, aber sie machen noch einen Zwischenstopp in Heimsheim. Mhm. Und man muss wissen, Heimsheim ist in Baden-Württemberg sozusagen der Hauptbahnhof von den Bustransfern. Also die JVA Heimsheim unter anderem hat eine Schubabteilung und da findet der Umschlagplatz. Mhm. Also die Busse fahren alle sternförmig sozusagen von oder nach Heimsheim und dann wird wieder weiterverteilt. Mhm. Gut, dann sind wir dorthin. Da war ich dann eine Nacht. Zum Glück hatte ich eine Einzelzelle, weil ich ja Nichtraucher bin und die, wo Raucher waren, haben sie immer 4, 5 in eine.
Oh Gott.
Mit Stockbetten.
Kann man sich ja vorstellen, wie die Luft dann da drin war.
Genau, und ich hatte zum Glück dann eine Einzelzelle. Allerdings waren da auch Raucher vor mir drin, weil es hat bestialisch nach Rauch gestunken. Boah. Die Fliesen waren gelb, also war richtig ekelhaft. Genau, dort habe ich dann genächtigt. Morgens gegen 5 wurde dann eine Lautsprecherdurchsage gemacht. Genau, Abfahrt nach Bruchsal um so viel Uhr bereithalten. Dann wird man abgeholt, wird dann in den Bus gebracht und dann geht es mit dem nächsten Bus weiter. Genau, der hält dann noch an ein paar Anstalten davor, also Pforzheim, Karlsruhe und dann nach Bruchsal.
Da steigen dann alle
welche ein und aus.
So, genau, wird verteilt irgendwie. Okay.
Genau.
Du sitzt da noch drin jetzt.
Genau, in dem Bus, das ist natürlich nicht wie im Reisebus, in dem Bus in Zellenkabinen. Also man ist ja dann nochmal eingeschlossen im Bus. Mhm. Da war einer mit mir eingeschlossen, der hat dann die ganze Zeit irgendwie, er ist auch unschuldig. Mhm. Und ja, das war dann halt schwierig und das Ganze von dem anzuhören, das Ganze. Mhm. Ja, letztendlich im Bruchsal angekommen, gleiches Prozedere wie damals in Stammheim, wieder komplett entgleiten, komplette Kontrolle. Den Vorteil im Bruchsal hatte ich, man durfte die eigene Kleidung dann wenigstens anziehen.
Das macht ja auch was mit dem Gefühl, glaube ich, ne, dass du da nicht Uniform letztendlich trägst wie alle, so dass du einer unter vielen bist, sondern ein bisschen doch deinen eigenen, ich sage jetzt mal, Charakter behältst in diesem Moment, was Individuelles irgendwie mit reintragen kannst. Hat das was für dich verändert? Ich stelle es mir gerade so vor,
es ist definitiv angenehmer, die eigene Kleidung zu tragen, wie dann die Anstaltskleidung.
Ja,
und dann war ich da dann in einer Aufnahmezelle sozusagen. Und da war ich dann auch noch 3 Tage mit einem anderen drin, weil die angeblich keinen Platz für uns hatten in der Anstalt, weil die völlig überfüllt war. Mhm. Ja, und dann musste ich mir dem seine Leidensgeschichten anhören und ja, ganz schwierig.
Also
und
alle hatten ein großes Mitteilungsbedürfnis.
Immer, auch.
Entweder
immer, ja
ich bin
klar.
Unschuldig oder guck, was ich gemacht habe.
Genau, es will ja jeder erzählen, dass er draußen 2 Ferraris und ein Porsche hat. Also das ist wirklich schlimm, was da einem erzählt wird. Und das ist am Anfang dachte ich mir bei manchen Sachen, naja, das ist halt so, gell, weil so ich sein, ja nie Erfahrung damit hatte.
Klar.
Aber sagen wir mal, 95% ist alles erstunken und erlogen. Und ja, irgendwann kam ich dann halt auf den Flügel, wo ich dann meine Zelle hatte, auch Einzelzelle, weil ich ja Nichtraucher bin zum Glück. Man hat da seinen Fernseher, da bezahlt man dann monatlich 15 Euro Gebühr, dass man Fernseher guckt, kann dann telefonieren auch schon. Allerdings muss das Telefonat freigeschaltet werden, das heißt, es sind nur die Nummern verfügbar, die mir angegeben wird und die vorher dann von der Anstalt überprüft werden.
Okay, ergibt ja irgendwo Sinn, dass du jetzt nicht...
Ich hatte dann... das beantragt, aber das dauert dann 1 bis 2 Wochen, bis es freigeschalten wird. Und ich durfte dann zum Glück aus dem Büro von den Bediensteten mal bei einer Frau anrufen, weil ich hatte das letzte Mal in Stuttgart-Stammheim mit meiner Frau kontaktiert und wir waren jetzt schon zeitlich wieder fast 1 Woche weiter und dann konnte ich sie erst wieder anrufen. Ja, die wusste ja gar nicht, wo ich bin.
Ja. Wahnsinn, auch für deine Frau ja eine total schreckliche Situation, ne? Dass der Mann ist irgendwie einfach mal weg jetzt.
Genau.
Und da ist kein Kontakt, da ist keine Möglichkeit, mal nachzufragen, wie geht's dir gerade, was passiert mit dir. Ja, Wahnsinn, also stelle ich mir wirklich ganz, ganz schrecklich vor.
Genau. Und dann war ich bei der Eingangsuntersuchung in Bruchsal, da wird man ja auch wieder untersucht, wenn man dort ankommt in der JVA, wurde Blut abgenommen etc. 1-2 Tage später kam dann ein Bediensteter auf meine Zelle und sagte, ja, ich soll nochmal zum Arzt kommen. Dann bin ich nochmal zu dem Arzt. Dann waren die Ergebnisse von dem Amtsarzt, von Amtsärzten mittlerweile da, wo das halt drin schon mit Diabetes und das Labor und alles. Ja gut, und dann hat er auch gesagt, das können wir hier in Bruchsal nicht behandeln.
Wie war das denn die Woche zuvor? Hättest du dich da auch schon jeden Tag irgendwie, ich kenne das jetzt bei Diabetespatienten, dass man dann den Zuckerspiegel kontrollieren muss und gegebenenfalls muss man halt eben sich was zuführen. War das in der Woche gewesen?
Also ich hatte ja die Medikamente, die ich eh schon hatte, die Tabletten, die habe ich dort weiter bekommen.
Okay.
Genau, und wie gesagt, das Labor war dann aber dementsprechend immer noch schlecht und er hat gesagt, sie können das im Bruchsal nicht behandeln. Wenn ich möchte, bietet er mir an, dass er mich verlegt zum Hohen Aschberg in das Krankenhausgefängnis. Und dann habe ich gesagt, ja gut, klar, muss er gemacht werden, auf jeden Fall machen wir das. Dann hat er gesagt, okay, erklärt für den nächsten Tag den Transport. Gut, dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich wieder über Heimsheim.
Und es geht wieder los.
Es geht wieder los, war zum Glück nicht so, ich wurde dann per Direkttransfer mit so einem kleinen Gefangenenbus, so ein VW, dahin gebracht. Genau, dort wurde dann 1 Woche lang der Zucker eingestellt, hat dann funktioniert. Und dann ging es über den Transfer Stammheim, aber am gleichen Tag nach Ulm wieder.
Total interessant, wie diese Abfolge da jetzt auch passiert. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, gut, ich habe auch keine Ahnung, ne? Man kriegt irgendwie die Nachricht, Haftantritt und dann gehst du in das Gefängnis und bist dann da. Aber da sieht man ja, okay, das ist ein letztendlich auch erstmal Sammelsurium von verschiedenen Standorten, die du da durchlaufen hast.
Ja, und was da halt auch von der Logistik dahinter steckt, als Außenstehender, das weiß man ja gar nicht.
Nee, überhaupt
also,
nicht.
Ich habe ja noch nie dann davor sozusagen mit der Justiz was zu tun gehabt. Ich habe aber dann irgendwann festgestellt, das ist ein Staat im Staat, da herrschen die eigene Regeln. Das ist ein ganz einfaches internes System, ja.
Jetzt würde mich ja brennend interessieren, du bist von letztendlich 100% Glücksspielalltag zu zwangsweise, weil du hast ja, wie du es eben beschrieben hast, du hast ja nichts, du hast so deine Kleidung, die du bekommst, später kannst du deine eigene tragen, aber du hast ja keinen Zugriff auf dein Smartphone, du hast eben kein Wettterminal, du bist von 100% Glücksspiel zwangsweise katapultiert worden in 0% Glücksspiel. Wie war das?
Ja, ich muss im Nachhinein sagen, das kam zum richtigen Zeitpunkt. Das ist meine Einsicht danach. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, schon als ich in Stammheim sozusagen die Reise begonnen habe, warum bin ich eigentlich hier? Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht, dass ich jetzt hier bin? Habe das dann erstmal realisiert, was jetzt alles kaputt gehen kann, vielleicht schon kaputt gegangen ist. Klar, Arbeit weg, Frau, Kind weg. Jetzt stehe ich vor nichts da und habe dann erstmal überlegt, okay, krass, was hat dazu geführt? Und so habe ich das nach und nach dann aufgearbeitet für mich erstmal. Als ich dann in Ulm war, letztendlich habe ich auch sofort einen Antrag geschrieben, dass ich Hilfe möchte, also dass ich da eine externe Suchtberatung gibt's in der JVA Ulm, die kommt wöchentlich, donnerstags. zum Gespräch, Einzelgespräch, und habe gesagt, ich möchte unbedingt sofort schnellstmöglich einen Termin mit der, um das weiter aufzuarbeiten, um da dran zu bleiben. Weil es war wirklich von jetzt auf gleich, wie du sagst, es war alles weg.
Ein ganzes System, in dem man, du hast es ja auch vorher schon mehrfach beschrieben, dein Alltag war ja dadurch geprägt. Du hast quasi einen zweiten Vollzeitjob gehabt für Geldbeschaffung spielen. Dein Alltag allgemein war geprägt von eben Wetten abgeben, Wetten checken, gewinnen, nicht gewinnen, Geld wieder einzahlen. Das fällt jetzt alles weg. Du hast einen ganz anderen Alltag, der ja so oder so schon einen riesigen Unterschied zum normalen Alltag draußen darstellt. Und jetzt kommt es eben doppelt. Na, jetzt hast du einmal das ganze System, das für dich wegfällt, wegbricht, und eben diesen Alltag in der Haft, den man wahrscheinlich auch einfach erstmal registrieren, akzeptieren
muss. Da gibt's ganz klare Strukturen. Man geht morgens 7.50 Uhr zur Arbeit intern und bis zur Mittagspause. Dann geht man auf seinen Haftraum, isst Mittag, wird ausgegeben durch Küchenpersonal, welches auch durch Häftlinge gestellt ist. Danach geht man wieder zur Arbeit bis 16 Uhr und dann hat man sozusagen seine Freizeit und verbringt die auf dem Haftraum oder mit anderen beim Kaffee mal oder so. Ja, aber es ist wirklich Montag bis Sonntag strukturiert. Klar, Arbeit Montag bis Freitag. Ja, es ist immer Struktur drin.
Und natürlich eine fremdbestimmte Struktur, ganz klar.
Natürlich, und die ist halt immer gleich.
Ja. Wie lange, du hast es ja gerade beschrieben, als du dann in Ulm bist, etwas später, entscheidest du dich auch dazu, du möchtest Hilfe in Anspruch nehmen, du möchtest da mit jemandem drüber sprechen. Dieser Prozess, den du jetzt gerade eben beschrieben hast, von ich bin jetzt hier, der Schlüssel dreht sich um, das ist jetzt hier zu, ich komme jetzt nicht mehr raus. Und dann der Prozess bis, was habe ich hier gerade alles verspielt, gegebenenfalls, und ich habe echt ein Problem. Wie lange hat das gedauert, bis das so eingesickert ist?
Das ging relativ schnell. Weil wirklich ja mit dem Zeitpunkt von der Inhaftierung, es war ja alles weg. Ja, und das ging wirklich schnell. Das ein, zwei Tage, nicht mal darüber mal richtig aufarbeiten, Gedanken machen. Ja.
Und dann war für dich ab Tag 2 eigentlich klar, ich bin glücksspielsüchtig?
Also glücksspielsüchtig würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ich habe halt gesagt, das war die Ursache jetzt dafür, die Sportwetten und die Beschaffung von den finanziellen Mitteln dafür.
Du hast es noch nicht so kategorisiert.
Also ich habe es jetzt noch nicht in eine richtige Sucht selber eingeordnet zu dem Zeitpunkt, aber es war halt wirklich klar und mir war dann bewusst, das kommt von den Sportwetten und durch die Finanzierung.
Ursache, Wirkung war letztendlich dann nicht mehr abstreitbar sozusagen.
Richtig.
Ich habe ja immer mal wieder zwischendurch gefragt, in den vorherigen Folgen, in dieser Folge auch, hast du da gemerkt, das ist ein Problem, das war jetzt der Zeitpunkt, da sind wir jetzt und dann geht's relativ schnell, da muss dann von außen der Schlüssel umgedreht werden, dass es auf einmal Klick machen kann.
Ja, definitiv. Zu dem Zeitpunkt war es dann klar, ich habe ein massives Problem.
Okay, Daniel, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Punkt. Du hast, finde ich, das sehr eindrücklich beschrieben, vom Punkt kurz vor Weihnachten noch und auch Weihnachten noch mit der Familie und die Aussicht, irgendwie wird es danach auch weitergehen, dann kommt dieser Arzttermin und dann gucken wir mal, gibt es halt einen neuen Termin, der vielleicht wieder aufgeschoben werden kann, zu so, Herr Kessler, jetzt kommen hier die Beamten und packen Sie ein, über diesen Weg von Gefängnis zu Gefängnis und deine ersten Erfahrungen und vor allen Dingen, was das in deinem Denken gemacht hat. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen.
Gerne.
Lass uns nächste Woche da weiter drüber sprechen. Wie ist es in der Inhaftierung? Wie sind deine ersten Kontakte auch zum Hilfesystem intern in Ulm? Das interessiert mich wirklich total. An alle ZuhörerInnen nochmal der Hinweis, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein Problem mit Glücksspiel, ein Angehöriger ist betroffen, ihr möchtet mit jemandem drüber sprechen, dann könnt ihr euch gerne bei der Hotline Hilfetelefon Glücksspielsucht melden. Wir sind von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr erreichbar und zwar unter der 0800 077 6611. Vielen Dank erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass wir euch nächste Woche alle wieder an den Empfangsgeräten haben. Daniel, vielen Dank nochmal.
Ich danke auch. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.